Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Gewaltige Beträge sollen es sein, die dem US-amerikanischen Haushalt zufließen, wenn erst die angekündigten Einfuhrzölle erhoben werden. Sie sollen, obwohl das ja irgendwie ein Zielkonflikt ist, gleichzeitig amerikanische Arbeiter und Familien vor der internationalen Konkurrenz schützen. Natürlich werden die abgestraften Länder ihrerseits Zölle erheben, was wiederum eine Antwort erfordert, die wiederum und so weiter. Man hat das alles ja schon zigmal durchgemacht, wie Kaspar Dohm weiß.
I am a tariff man.
Ich bin ein Zollmann, sagt US-Präsident Donald Trump bei vielen Gelegenheiten. Und dass er wirklich einer ist, hat er sofort unter Beweis gestellt. Trump knüpft damit an eine alte amerikanische Tradition an.
Amerika ist das klassische Hochschutzzollland im 19. Jahrhundert gewesen,
sagt der Historiker Werner Plumpe, dessen Buch Gefährliche Rivalitäten über Wirtschaftskriege im Mai erscheint. Damit waren die USA nicht allein. Zwar setzte die damalige Hegemonialmacht Großbritannien auf Freihandel, doch Staaten wie Deutschland oder Frankreich schotteten ihre Wirtschaft mit Zöllen ab. Besonders hohe Zölle erhoben die USA, die diese Politik auch nach dem Ersten Weltkrieg weiterverfolgten.
Dass man wirtschaftlich wirklich in einer sehr guten Position war, Europa zerstört, Russland ausgeschieden, China mehr oder weniger im Chaos versinkend, trotz dieser guten Position nach dem Krieg sofort wiederum die Zölle erhöht und versucht, den amerikanischen Wirtschaftsraum gegen Europa und gegen alle andere Konkurrenz zu schützen. Das war feststehende Überzeugung, dass man in den USA groß genug sei, dass man sich das leisten kann.
Dann platzte am 24. Oktober 1929 eine Spekulationsblase an den Börsen. Der Tag ging als schwarzer Freitag in die Geschichte ein. Die USA gerieten in eine Wirtschaftskrise. In der Folge schottete die Regierung mit dem sogenannten Smoot-Hawley Act ihren Markt noch massiver ab und erhöhte 1930 die Zölle für rund 20.000 Produkte um bis zu 60%. Davor hatten mehr als 1.000 Ökonomen gewarnt, weil sie Gegenreaktionen anderer Staaten erwarteten. So kam es. Andere Staaten hoben nun ebenfalls Zölle an oder werteten ihre Währung ab, damit heimische Firmen ihre Waren billiger auf dem Weltmarkt verkaufen konnten. England zog sich gar auf den Wirtschaftsraum des Commonwealths zurück, frei nach dem Motto:
Wenn ihr euren Markt zumacht, dann ziehen wir uns zurück und machen ihn auch zu und dann akzeptieren wir auch die Funktionsweise des internationalen Währungssystems, des Goldstandards nicht mehr. Also die Schritte der Amerikaner leiten eine Eskalation von, wenn man so will, Auseinandersetzungen ein, die insgesamt dann eine starke Beschädigung des internationalen Handels nach sich gezogen haben.
Die Weltwirtschaftskrise nahm ihren Lauf. Der Konflikt schaukelte sich hoch, ablesbar an den Preisen für Agrargüter und Rohstoffe, die sich fast halbierten. Argentinien, vor dem Krieg auf dem Niveau Europas, fiel zurück auf das Niveau eines Entwicklungslandes. Als Handelskriege möchte Plumpe das allerdings nicht bezeichnet wissen und verweist auf die Auseinandersetzung der europäischen Kolonialmächte im 17. und 18. Jahrhundert. Damals ging es explizit darum, sich gegenseitig zu schaden. Zum Beispiel, indem man Handelsschiffe anderer Nationen kaperte oder Boykotte organisierte. Bei den Handelskonflikten der 1930er Jahre fehlte diese Intention, sagt Plumpe. Trotzdem waren die Folgen katastrophal. In Italien und Deutschland kamen Faschisten an die Macht. Es folgte der Zweite Weltkrieg mit seinen verheerenden Folgen. Die Sieger zogen die Lehre aus Handelskonflikten, Währungschaos, Weltwirtschaftskrise und Krieg. Schon vor Kriegsende berieten sie 1944 im US-Ort Bretton Woods über eine neue, kooperative Weltwirtschaftsordnung. Um sie zu sichern, gründeten die 44 teilnehmenden Nationen unter anderem die Weltbank und den Internationalen Währungsfonds. US-Vertreter Harry Dexter White:
Der Fonds ist von grundlegender Bedeutung, um Frieden zu erlangen und zu bewahren. Deswegen ergreifen die Vertreter von 44 Nationen hier in Bretton Woods Maßnahmen, um eine Wiederholung des Währungschaos zu verhindern, auf das in der Regel ein Krieg folgt.
Nach dem Krieg verabschiedeten 23 Staaten das Allgemeine Zoll- und Handelsabkommen, englisch abgekürzt GATT. Mit dabei der Diplomat Julio Lacarte Moreau aus Uruguay.
The GATT brought order into the world jungle of trade.
Das GATT brachte Ordnung in den weltweiten Handelsdschungel. Denn wenn das Gesetz des Dschungels gilt, frisst das stärkere Tier das schwächere. Und im Welthandel war das nicht viel anders. Große Länder konnten in einer ungeregelten Wirtschaft viel mehr Druck ausüben als in einem geregelten multilateralen System, in dem jedes Land die Möglichkeit hat, sich Gehör zu verschaffen.
Die Staaten hatten die Lektion aus der Weltwirtschaftskrise gelernt. Garant der neuen Ordnung war die neue Hegemonialmacht USA. Historiker sprechen von der Pax Americana. In den Erhalt der Ordnung investierten die USA viel.
Die Kosten sind ja nicht niedrig. Da sind ja Kriege, Auseinandersetzungen. Und ich weiß nicht, was damit verbunden. Letztlich ist man damit super erfolgreich. 89, 90, 91 geht die Sowjetunion unter. Es entsteht eine wirkliche inklusive Ordnung.
Aber im Laufe der Zeit stellten die USA fest, dass andere stärker von dieser Ordnung profitierten als sie selbst. Japan und Deutschland und seit den 1990er Jahren vor allem China. Und anders als Deutschland und Japan ordnet sich China dabei nicht der politischen Führung der USA unter.
Also eine Pax Britannica oder Pax Americana wird es in dem Sinne nicht wieder geben,
sagt Werner Plumpe und verweist darauf, dass neue Ordnung ganz anders fundiert werden müsste.
Sondern wir müssen gucken, wie man mit vielen relativ großen, jedenfalls nicht gewalthaft zu bezwingenden Gegnern, zu einer inklusiven Ordnung kommt. Das heißt, eine Ordnung, die im Grunde akzeptiert ist, weil sie für alle irgendwie wirtschaftliche Vorteile und ausreichende Partizipation verspricht.
Das ist eine gewaltige politische Aufgabe. Und es ist nicht absehbar, wer sich dieser Aufgabe annehmen wird. Trump vermutlich nicht. Er setzt auf das Recht des Stärkeren, womit im Welthandel wieder verstärkt die Gesetze aus dem Dschungel einziehen könnten.